Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um das Thema Sales, beziehungsweise nicht nur heute, sondern die ganze Woche. Wir haben mal wieder, wie letzte Woche auch schon, eine Folge aufgeteilt in 4 Einzelgespräche, die jetzt Dienstag bis Freitag jeden Tag released werden. Dadurch sind die Folgen kürzer, wir konnten aber mit den Gesprächspartnern deswegen auch ein bisschen ausführlicher sprechen. Und ja, wir haben also 4 tolle Sales-Experten eingeladen, die so im B2B-Bereich mal ein bisschen durchführen können, wie sie ihren Prozess gestalten, was sich da gerade in der Corona-Krise ändert. Ihr wisst ja, alles wird digitaler, alles wird so ein bisschen remoter, wenn man so sagen darf. Die Kundenerwartungen verändern sich und also was führt da zum Erfolg, mit welchen Tools sollte man arbeiten und wie sehen die Prozesse aus? Darum geht es diese Woche, ist super spannend geworden, kann ich jetzt schon versprechen, also jede Folge fleißig hören. Gerne diesen Podcast auch weiterempfehlen an alle, die Umsatz machen müssen im B2B-Bereich. Das ist also wirklich sehr hilfreich, glaube ich. Ja, und heute ist bei uns ein tolles Startup aus Augsburg, nämlich Benedikt Sauter ist bei uns von Xentral. Kennt ihr vielleicht, ist ein Unternehmen, das ein bisschen durch die Presse gegangen ist, weil Frank Thelen dort investiert hat. Ein klassischer B2B-Bereich, Software as a Service, enge Kundenbindung, also sehr toll. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich noch gerne nochmal auf unseren Partner heute hinweisen. Und zwar freuen wir uns über die Unterstützung der smarten Buchhaltungssoftware Safdesk aus dem schönen Offenburg. Ich hatte es ja neu schon erwähnt, wir hier bei Startup Insider nutzen die Software selbst. Also Safdesk ist hier quasi im täglichen Einsatz. Vielleicht nochmal die Eckdaten für die, die es noch nicht kennen. Safdesk ist also ein cloudbasiertes Buchhaltungstool für Selbstständige, kleinere Unternehmen und Freiberufler. Man kann seine Buchhaltung GOBD-konform bewältigen, das heißt von überall auf der Welt. Es ist keine Installation notwendig, man kann das also über die App machen oder im Browser. Ja, und Safdesk hat also wirklich eine ganze Reihe an spannenden Features, darunter natürlich einige Dinge, die so ein bisschen selbstverständlich sind, wie Angebote, Rechnungen, Mahnwesen und so weiter. Aber es gibt auch eine ganze Reihe an außergewöhnlichen Sachen, die wir hier sehr schätzen, nämlich zum Beispiel, dass die Belege automatisch digitalisiert und verbucht werden, dass man seine Kunden verwalten kann, dass Online-Banking synchronisiert angeschlossen werden kann. Und schaut euch das doch mal an. Safdesk war so freundlich, hat eine Landingpage installiert mit einem Code für euch. Wer also ein Jahresabo abschließt, bekommt 3 Monate lang Safdesk for free. Die URL dafür ist www.safdesk.de/startupinsider. Und ansonsten findet ihr auch alle Informationen auf der Webseite von Safdesk. Schaut euch das mal an. Wie gesagt, aus unserer Sicht macht das Sinn, aber entscheidet am besten selbst. Ja, und damit steigen wir ein beim Thema Sales für diese Woche. Ich habe es ja angekündigt, B2B-Sales ist das große Thema. Doch bevor ich jetzt mit Benedikt Sauter spreche von Xentral, freue ich mich erstmal wieder, dass unsere Stammgästin bei uns ist. Janina Mütze ist da von Civi. Herzlich willkommen zurück, Janina. Hallo.
Hallo.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Ja, ich kann auch nicht klagen. Es ist ein bisschen zu heiß insgesamt. Aber ansonsten, wir wollen nicht jammern auf hohem Niveau.
Nee, ich glaube, wir werden die Hitze schnell wieder vermissen.
Mhm. Und sag mal, jammern auf hohem Niveau ist vielleicht auch schon wieder ein Stichwort. Wie geht's denn den Deutschen gerade? Wir möchten ja über Vertrieb sprechen und ihr habt mal so ein bisschen abgeklopft, die Kauflaune und Konsumfreude der Deutschen. Wie steht's um die gerade? Ist die erwartungsgemäß gesunken in Zeiten von Corona oder wie sieht's da aus?
Ja, ich finde, das ist eine ganz spannende Frage. Man würde ja meinen, dass so eine Krise sofort durchdrückt und wie auf so vielen Ebenen dieser Corona-Pandemie sehen wir eigentlich einen untypisch deutschen Optimismus. Also wenn wir die Deutschen fragen, ob sie jetzt aufgrund der Corona-Pandemie größere Anschaffungen verschieben, dann haben im März noch fast 60% gesagt, ja, ich muss jetzt irgendwie auf mein Geld achten, ich verschiebe größere Anschaffungen. Und dann ging das aber schrittweise zurück und heute ist es nur noch jeder Fünfte. Also die überwältigende Mehrheit von jetzt knapp 65% sagt, nein, ich verschiebe keine größeren Anschaffungen. Das heißt, wenn man sich im B2C-Bereich aufhält, dann gibt es zumindest auch einen Grund zur Hoffnung, trotz aller Herausforderungen, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden.
Mhm. Wollen wir natürlich jetzt nicht mutmaßen, ob der Olaf Scholz da jetzt mit seiner Mehrwertsteuersenkung recht gehabt hat oder nicht, aber vielleicht ist das ja tatsächlich, weil hier geht es ja primär um den B2C-Bereich, ne? um den quasi Konsumbereich. Ja. Ist ja zumindest eine sehr, sehr spannende Entwicklung eigentlich. Hätte ich nicht erwartet.
Genau, also wir sehen es tatsächlich sehr fortlaufend, auch schon vor der Ankündigung der Mehrwertsteuersenkung. Und ich sehe jetzt keinen Knick. Ich müsste mal gucken, wann genau die Ankündigung war. Aber sicherlich hat das auch seinen Effekt. Müssen wir im Dezember nochmal schauen, ob noch schnell noch Einkäufe getätigt werden.
Jetzt wollen wir in der heutigen Sendung primär sprechen über den B2B-Vertrieb, ja, und wollen mal die Herausforderungen in Corona oder die Auswirkungen von Corona im B2B-Bereich da ein bisschen analysieren. Da habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, mal so die größten Herausforderungen und Probleme im Vertrieb durch die Corona-Krise mal abgefragt, ne? Kannst du uns mal ein bisschen durchführen, wie das aussieht?
Genau, wir haben in unserem Panel Fachkräfte im Bereich Vertrieb und Marketing identifiziert und genau die Leute, die wirklich quasi tagtäglich mit den Herausforderungen leben, befragt, was eigentlich die größten Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie bei ihnen jetzt sind. Und da sehen wir eben, dass knapp die Hälfte der befragten Marketeers und Vertriebler angibt, dass vor allem das Wegfallen von Messen und Fachveranstaltungen eine Herausforderung darstellt. Das bildet sich dann natürlich auch im fehlenden Neukundengeschäft ab. Also das ist auch für viele ein Problem. Da sagen über 40%, das fehlende Neukundengeschäft ist quasi das tragende Problem. Was ich auch ganz interessant fand, ist, dass viele auch von einer schlechteren Erreichbarkeit ihrer Kunden sprechen. Vielleicht, weil sie im Homeoffice sind und dann vielleicht das technische Setup doch noch nicht so durchgeschlagen hat, dass man sie dann trotzdem erreicht. Aber was auch interessant ist, immerhin jeder 10. Vertriebler sieht keine besondere Herausforderung.
Also ich hätte jetzt sogar gedacht, dass die Erreichbarkeit steigen müsste, einfach aufgrund der, sagen wir mal, der Zunahme vielleicht an Videokonferenzen. Damit habt ihr euch aber auch beschäftigt, ne? Wie sieht es denn da aus?
Genau, wir haben auch gefragt, ob Videokonferenzen oder für welche Zwecke Videokonferenzen ohne weiteres abgehalten werden können. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir natürlich als Digitalunternehmen da sehr stark aus unserer Blase herausdenken. Aber ich fand es ganz spannend, 43% der Deutschen sagen, sie können sich sogar externe Kundenmeetings ohne weiteres per Videokonferenz vorstellen. Da führen sie auch schon durch. Das sehen wir auch bei externen Meetings mit Geschäftspartnern, wo über die Hälfte sagt, das ist kein Problem. Am stärksten ist dieser Wert eigentlich bei internen Abstimmungen abgebildet. Aber ich finde, das sind schon eigentlich sehr hohe Werte für einen Vertrieb, der ja dann doch vielleicht in den meisten Branchen eher im On-Site stattgefunden hat vorab. Wir sehen da natürlich deutliche Unterschiede. Also man müsste jetzt im nächsten Schritt nochmal konkret in die Branchen reingehen und es gibt sicherlich auch Produkte, die lassen sich vielleicht auch schwerer digital vertreiben. Wir haben uns aber im ersten Schritt erstmal angeschaut, wie sich das unter Arbeitern, Angestellten und Beamten verteilt. Und wir sehen, dass sich Arbeiter und Beamte schwerer tun mit den digitalen Meetings und auch digitalen Konferenzen mit externen Geschäftspartnern. Das mag an der Ausstattung hängen. Es mag aber auch dann vielleicht auch im Arbeiterumfeld auch an den Produkten hängen, die man dann eben vertreibt. Unterschiede sehen wir zudem, und das ist jetzt wahrscheinlich wenig überraschend, in den Altersstrukturen. Also die Jüngeren, beispielsweise die 18- bis 29-Jährigen oder die unter 40-Jährigen, die tun sich eben deutlich leichter mit den digitalen Möglichkeiten.
Das ist ja so ein bisschen vielleicht die generelle Herausforderung, dass man versuchen muss, vielleicht auch die Menschen ab 50 nochmal ein bisschen abzuholen, ein bisschen digital fitter zu machen. Und vielleicht, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht rauslesen, aber wahrscheinlich hat natürlich auch die digitale Infrastruktur, die man dann eben hat für so eine Videokonferenz oder so, viel damit zu tun, ne? Ob die Akzeptanz überhaupt gegeben sein kann.
Genau, also das vermute ich auch stark, wenn man eben sich dann, also deswegen haben wir mal in diese Arbeiterstrukturen und Beamtenstrukturen reingeschaut, wo sich ja vielleicht dann doch die digitale Infrastruktur dann eher unterscheidet vom leitenden Angestellten.
Mhm. Aber ich habe auch richtig verstanden, ihr habt auch nach vorne rausgefragt und mal so die Einstellung oder die Erwartungen nach der Corona-Pandemie dann mal abgeklopft. Wie ist denn da so die Einstellung gegenüber Videokonferenzen und auch, also sehr spannend damit verbunden ist, glaube ich, auch das Thema Geschäftsreisen, ne?
Genau, also was ich schon mal spannend fand, das war immer die große Frage, sind das nur 2, 3 Corona-Monate oder verändert sich wirklich unser Arbeiten nachhaltig? Und vor dem Hintergrund fand ich sehr spannend zu sehen, dass 70% der Vertriebler davon ausgehen, dass sie auch in Zukunft vermehrt online mit ihren Kunden im B2B-Bereich sprechen. Also das ist ja wirklich ein großer Anteil der Vertriebler. Und ich vermute, dass einfach die eingesparten Fahrtwege und jetzt auch die dann vielleicht zunehmend guten Erfahrungen mit Videokonferenzen einfach dazu beigetragen haben, dass man sich das auch in Zukunft gut vorstellen kann. Mhm. Wir haben auch diejenigen, die regelmäßig Geschäftsreisen Berufstätigen befragt, ob sie in Zukunft weniger reisen werden nach Ende der Pandemie, wann auch immer das sein mag. Und da sehen wir jetzt, dass auch fast 50% angeben, in Zukunft weniger reisen, dass sie in Zukunft weniger reisen. Also da sehen wir auch gerade in den letzten Wochen nochmal einen Anstieg gegenüber den 40-45%, die wir da in den ersten Corona-Monaten gesehen haben. Also ich glaube, da gibt es eine zunehmende Akzeptanz für das New Work.
Ja, total spannend. Und sag mal, dann ist ja wahrscheinlich auch zu erwarten, dass Reisebudgets für Geschäftsreisen vielleicht mal irgendwann angepasst werden. Und wie ist das denn im Marketingbereich? Da habt ihr, glaube ich, auch nach Budgets nochmal gefragt, ob die sich jetzt gerade verändern, ne?
Ja, das ist ja immer so eine naheliegende These, dass wenn irgendwo der Rotstift angesetzt wird, dass die Marketingbudgets da als erstes drunter leiden. Und das ist tatsächlich was, was sich auch in unseren Daten wiederfindet. Also knapp 45% geben an, dass ihre Budgets im Marketing oder auch in der Kommunikation schon reduziert worden sind oder dass sie das in Kürze, dass sie in Kürze reduziert werden. Mhm. Da muss man natürlich gucken, ob das sich jeweils dann auch in die Abschlüsse, ja, in den Abschlüssen widerspiegelt oder ob das vielleicht dann auch Kommunikationsbudgets sind, die vielleicht gar nicht so systemrelevant waren in der Organisation.
Ja, aber spannend. Also das heißt, wir halten fest, unterm Strich ist es so, dass der Vertrieb sich deutlich stärker digitalisiert und vielleicht auch so bleibt, Geschäftsreisen ein bisschen zurückgehen. Aber man sich wahrscheinlich einfach, wenn man die Gesamtstimmung sich anguckt, eigentlich eher eine optimistische Grundhaltung haben kann, ne?
So sehen wir das in unseren Daten, ja.
Super. Janina, war wieder ganz toll, finde ich. Vielleicht noch mal einmal einen Satz zu euch. An wen wendet ihr euch oder wer soll sich bei euch melden, wenn er mit euch arbeiten möchte?
An uns wenden darf sich natürlich erstmal jeder. Wir sind das größte Online-Panel in Deutschland und können vor allem dann helfen, wenn man sehr schnell in sehr kleinen Zielgruppen erheben möchte. Also wenn man jetzt sich nochmal überlegt, wer ist eigentlich meine Zielgruppe in der Zukunft, welche Kundengruppe bricht weg, welche Kundengruppe kommt dazu und möchte vielleicht auch fortlaufend messen, beispielsweise um eine Kampagne zu monitoren, dann würde ich sagen, sind wir das Unternehmen der Wahl.
Toll. Weitere Infos auf civi.com, ne? civi.com.
Genau.
Janina, ich danke dir sehr und ein bisschen kürzer wieder auf diesem Kanal, ja?
Ich freue mich. Vielen Dank dir.
Alles klar. Ciao.
Ciao.
Ja, das war also Janina Mütze von Civi und damit geht's runter in den ganz tiefen Süden nach Augsburg. Ich bin verbunden mit Benedikt Sauter von Xentral. Herzlich willkommen, Benedikt. Ist toll, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Jan, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Super, herzlich willkommen. Du, willst du dich vielleicht am Anfang mal kurz vorstellen und auch vor allem mal ein bisschen vielleicht die Leute abholen, was Xentral genau macht?
Kann ich gerne machen, ja. Also Benedikt ist mein Name. Ich bin eigentlich gebürtiger Münchner und leidenschaftlicher Informatiker. Bin dann zu Xentral, haben wir für uns eigentlich ursprünglich selber gegründet. Und zwar, wir hatten eine Hardware-Produktion und Dienstleistungsfirma und haben eine Software gesucht, mit der uns wir relativ einfach und sinnvoll verwalten können. Und haben dann eigentlich ziemlich schnell gesehen, das ist so eine ERP-Software. Und das große SAP und Microsoft Dynamics-Systeme, was die haben, das wollten wir eigentlich auch haben. Also wir wollten auch diese ganzen Funktionen, die so ein großes Thema eben für uns selber haben, aber ist eben unbezahlbar gewesen. Und dann haben wir stückchenweise für uns selber gebaut gehabt. Und haben dann nach und nach Leute auch gefunden, dass wir das für uns gemacht haben, diesen leanen, modernen, schnellen Ansatz als Business-Software. Genau, und so sind wir stückchenweise immer mehr gewachsen, weil wir weiterempfohlen worden sind. Und das ist, was wir machen heute.
Ja, sehr bescheiden, weil einer von denen, die euch gefunden haben, war ja auch eben Frank Thiel mit seinem Team. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Aber möchtest du mal, weil ich habe mir eure Webseite angeguckt, habe mal versucht zu verstehen, wo denn eigentlich genau euer Sweet Spot so ist. Ihr sprecht von, ich glaube, Brainly-Anwendern. Ja. Magst du mal kurz erklären, an wen ihr euch genau richtet? Weil ihr habt verschiedene Anwendungsgebiete da skizziert.
Genau, also wir haben eigentlich, das was ich vorhin sagte, wir haben eigentlich damals uns gewünscht, dass wir die ganzen Funktionen, die große Software haben, auch für den kleinen Mann nutzen können. Also kleiner Mann, der geht bei uns eigentlich idealerweise so ab 5 Mitarbeitern, 3-4 Benutzern ist bei uns immer die Maßstab, sagen, los. Firmen, die eigentlich ihren Proof of Concept hinter sich haben, mit dem Business, was sie machen, irgendwie erfolgreich sind, wachsen möchten und jetzt einfach eine Software brauchen, in der sie die verschiedenen Sachen, die im täglichen Tagesgeschäft so anfallen, abbilden können. Also wirklich von Angebot, Auftrag, Einkauf, Produktion, Dienstleistung, Reisekosten, diverse Forecasts, einfach da eine Software oder Datenbank im Hintergrund zu haben, die einem wirklich bei diesen ganzen Prozessen und Modellen hilft. Und der Sweet Spot ist der tatsächlich, dass wir eine sehr breite Software haben. Das heißt, wir haben viele, viele Bereiche. Aber wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, so sagen die Leute immer, macht Spaß, weil die auch eine Tiefe haben. Also zum Beispiel unser Abo oder Dropshipping oder Einkaufsprozess, das ist nicht nur ein einfaches Formular, sondern die haben immer Prozesse dahinter, wo man irgendwie was Gutes einstellen kann, was automatisch macht, was sehr, sehr aus der Praxis herauskommt, weil wir uns auch nie fremde Software angeschaut hatten, sondern immer eigentlich für uns oder für unsere Leute, die angefragt haben, die versucht, die Probleme zu verstehen, zu verallgemeinern, dass sie auch andere Leute verwenden können. Genau. Und drum haben wir jetzt auch Kunden, die viel verschiedene Sachen nutzen, aber auch gerne mitwachsen. Also wir haben auch Kunden wirklich, die von irgendwie 3 Leute begonnen haben und jetzt auf 50 gewachsen sind. Und die Software verhält sich auch noch gut, weil sie genau diesen Leistungsumfang, Funktionsumfang eben mitliefert, den man braucht, weil wir eben das eigentlich nachgebaut hatten, was Große hatten. Und wenn wir natürlich dann groß werden, dann sind wir auch wie ein Großer.
Mhm. Jetzt habt ihr trotzdem da irgendwie, ihr sprecht von Händlern, ihr sprecht von Herstellern und so weiter. Kannst du vielleicht mal eure Kunden segmentieren? Also wo liegt der Schwerpunkt gerade bei euch? Also wo ist vielleicht auch so die Einführungshürde am geringsten?
Ist, was alle unsere Kunden gemeinschaftlich haben, ist eigentlich E-Commerce. Das heißt, E-Commerce ist immer irgendwie ein Bestandteil des Businessmodells. Das kann ein kleiner Bestandteil sein, kann nur 10-20% sein, kann auch ein sehr großer Bestandteil, 80-90% sein. Aber die verbinden eben alle, dass sie dieses E-Commerce haben. Aber dann ist tatsächlich bei uns die Branche sehr unterschiedlich. Wir haben 4-5 Hauptbranchen, die teilen sich jeweils den gleichen Prozentsatz auf und dann kommt die nächste Stufe auch wieder grob aufteilen. Also man sieht, dass die Software wirklich branchenunabhängig sehr, sehr flexibel nutzbar ist und auch von den Firmengrößen her. Wir haben viele kleinere Kunden, irgendwie mit 3-4 Mitarbeitern, aber auch genauso größere Kunden, eben dann irgendwo 50-100 Mitarbeiter, für sich das genauso anfühlt. Es gibt Branchen, die wir nicht machen. Also wir haben zum Beispiel keine Immobilien, kein Handwerk, sondern immer welche, die wirklich mit Handel, Dienstleistungen, sowas eigentlich interagieren.
Mhm. Wir wollen ja eigentlich über Vertrieb und Sales sprechen. Ihr seid ja wahrscheinlich demnach ein reiner B2B-Anbieter, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Ganz genau.
Ja, aber was ich erstmal kurz fragen wollte, jetzt sitzt ihr in Augsburg. Du bist in Augsburg hängen geblieben. Magst du vielleicht mal so in 1-2 Sätzen mal erklären, wie die Augsburger Szene, Startup-Szene so funktioniert? Und dann vielleicht die Brücke schlagen mal, also vom Standort Augsburg aus, wie kann man denn da überhaupt Vertrieb gestalten sinnvoll? Ist man da sowieso schon digital unterwegs oder weil ihr seid so ein bisschen irgendwie im Niemandsland da eigentlich da unten, ne?
Ja, genau. Also die Augsburger Startup-Szene, die ist, glaube ich, noch sehr am Anfang. Also es ist jetzt so, wir sind jetzt auch noch nicht so lange natürlich hier in diesen Segmenten drin, aber es gibt eigentlich eine Universität und eine Hochschule, die sehr viel talentierte Leute auch heranbringen. Aber das ganze Thema Entrepreneur und Startup, das ist noch nicht so lang intensiv auf dem Schirm. Also ich würde sagen, das nimmt Fahrt an seit den letzten 3-4 Jahren, dass immer mehr stückchenweise passiert. Richtig große Cases, mal die bekannten wie Little Lunch, Box Crypto, die kannte man, wobei das ist schon die erste Generation. Jetzt bei der nächsten Generation werden es immer mehr branchenspeziellere Sachen. Also wir haben halt einen hohen Studentenanteil, einen hohen Anteil an Informatikern, Wirtschaftswissenschaften, die von der Uni und von der Hochschule kommen. Und das spielt uns natürlich als Business-Software, als ERP-System sehr in die Hand, weil wir hier die haben. Wir haben immer schon ein sehr digitales Modell. Also das ist tatsächlich so, dass wir eigentlich immer versuchen, wenn es geht, über die Ferne nur mit dem Kunden zu sprechen, was auch sehr gut klappt. Das haben wir auch davor schon gemacht gehabt. Wir haben... Ich würde sagen, unsere typische Sales-Person hat bei uns alle 2 Wochen vielleicht mal irgendwie einen Termin außerhalb.
Mhm. Ja, habe ich fast vermutet. Ja, kannst du vielleicht mal euren Sales-Prozess so ein bisschen beschreiben? Ich nehme an, ihr arbeitet mit der eigenen Software erstmal, ne?
Ganz genau. Also wir haben unsere eigene Software mit drin, einen eigenen Funnel, den wir da aufgebaut haben, wo man auch eigene Chancen und Opportunities anlegen kann und auch mit Aufgaben versehen. Genau, und wir haben eigentlich einen klassischen Inbound Prozess. Wir haben, du hast mich vorhin gefragt, was wir suchen. Wir suchen einen Head of Marketing. Wir haben bis heute immer noch tatsächlich keine Marketing-Abteilung in dem Sinne, weil wir immer noch sehr stark von Weiterempfehlungen leben. Wir haben letztes Mal eine Analyse gemacht, irgendwie, dass fast 70% eigentlich bei uns von Partnern oder Weiterempfehlungen kommen. Und das ist für uns ein klassischer Inbound, die unser Kontaktformular ausfüllen. Oder man kann sich bei uns auf der Website eine Demo auch sehr schnell anlegen und sehr schnell die Software anschauen und schauen, was denn da so geliefert wird oder was die so bietet. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich dann verschiedene, jetzt gerade beginnen, so ein bisschen den Cluster aufzubauen, wie wir die Kunden eigentlich dann segmentieren. Wir haben so einen Light-Touch-Prozess. Prozess für den Vertrieb, wenn es ein relativ kleiner Kunde ist, der weiß, was er will, dass wir den sehr schnell durchbekommen und der auch, wir eigentlich den mehr ermutigen, hey, pass mal auf, unsere Software ist wirklich ziemlich leicht und schnell zu verstehen, trotz der Komplexität, teste doch mal, was du da anschauen möchtest. Du hast ein Problem mit Dropshipping, ein Problem mit Buchhaltung, schaust dir doch gemeinschaftlich mal an in der Software und schau, ob das nichts, was für dich wäre und wir helfen dir kurz mit dabei. Oder eben einen größeren Prozess. Bei uns sagt unser Head of Sales immer so nett, kleine Firmen haben Zeit, aber kein Geld. Große Firmen haben keine Zeit, aber Geld. Mhm. Also sagen vom Umgedreht her. Das heißt, wir gehen mit denen tatsächlich in intensivere Phasen rein, dass wir tatsächlich mehr mal analysieren, was muss denn die Lösung können, was für Prozesse möchtet ihr da abbilden. Und das sind dann einfach öfter Termine eigentlich dann immer so. Stunde, ja. Mindestens 2-3 Stück, wo man dann, bis man sich synchronisiert hat und weiß, was genau wirklich gefragt wird. Mhm.
Naja, wie ist das vielleicht, also weil, sag mal, kein Marketing, nur Inbounds bedeutet ja auch quasi, man hat so die Kontrolle über das Wachstum nicht selbst, ne? Dann ist man quasi ja irgendwie auf externe Faktoren erstmal angewiesen. Und zeitgleich bedeutet es ja eigentlich auch, dass ihr am Markt eigentlich nicht gesteuert präsent seid. Wie ist denn das, wenn ihr zu so einem großen Unternehmen dann hingeht und versucht mal klarzumachen, dass ihr eigentlich ein ernstzunehmender Anbieter seid, wie, ich weiß nicht, dann Salesforce oder HubSpot und so weiter. Das ist doch wahrscheinlich ein total schwieriger Auftrag für so einen Sales Manager, oder?
Vermutlich kann ich dir auch gar nicht beantworten, weil gesagt, wir kamen noch nicht in diesen Zwang hinein, dass wir tatsächlich jemand ansprechen mussten. Also unsere Inbound-Queues sind ehrlicherweise zu voll sogar gerade noch, dass wir sagen, wir haben gerade tatsächlich eher die Probleme, wie kriegen wir die Leute, die anfragen, besser, schneller mit durchgetaktet, als dass wir sozusagen neue Leute mit ansprechen von dem Ding. Also wir haben noch keine klassische Kaltakquise oder wie man es nennen würde. Noch nicht. Wir haben aber auch größere Corporates sogar als Firmen, bekannte, die man auch herumfahren sieht. Jetzt natürlich nicht, dass die ihr Hauptgeschäft damit abbilden, aber auch die Firmen haben IT-Abteilungen, die junge, moderne Leute mit drin haben und die auch wieder Services ihren Abteilungsleitern in dem Konzern anbieten müssen. Und dann auch da entsprechend Central ausgewählt haben, um denen das dann zu ermöglichen, schneller eben ihre Businessmodelle, auch wenn jetzt irgendeine Abteilung von irgendeinem Konzern sagt, ich möchte jenes irgendwas verkaufen, brauchen die auch ziemlich schnell mittlerweile Tools und Werkzeuge dazu und können nicht erstmal ein 2-Jahres Integrationsprojekt ins Haupt-ERP Software starten. Und auch diese Firmen finden uns tatsächlich über was auch immer, welche Kanäle gerade aktuell selber.
Und wer sind dann so eure direkten Mitbewerber? Also SAP ist es ja wahrscheinlich noch nicht, ne? Aber mit wem vergleicht ihr euch da? Ist es dann eben so Salesforce, HubSpot, Pipedrive und so weiter mit angedockten anderen Apps oder mit wem vergleicht ihr euch?
Eigentlich würde man sagen, es gibt so klassische E-Commerce-ERP-Systeme, gibt's. Da wären wir ein Wettbewerber, wobei immer dann, was ich vorhin sagte, bei uns haben wir bloß immer einen Teil Gemeinschaft für unsere Kunden, dass E-Commerce nur ein Teil davon ist. Soweit wir irgendwie mit Produktion oder auch Dienstleistungen andere Sachen mit dabei haben, auch Aufgabenverwaltung, Sales Funnel, ist es so immer, dass dann ziemlich schnell das reine E-Commerce-System draußen ist. Und dass wir dann eigentlich in dem Segment sind, tatsächlich eher in im SMB, im Mittelstands-ERP-Bereich. Und da sind wir einfach mit den ganzen klassischen Sage, Dynamics, SAP One, das sind so die typischen Software, die dann eher da mit im Pitch sind. Wobei wir einen anderen Ansatz haben. Wir haben wirklich mehr diesen agilen Ansatz, diesen Lean-Ansatz. Was hast du? Man kann uns sogar selber kaufen und selbst onboarden. Auch in der Größe von so einer Software. Und das haben wir schon öfter gesehen, auch wirklich Firmen mit 20, 30 Leuten, die wir gar nicht im Kontakt hatten, die sich selber gefunden haben. Das sind Leute, die ERP-Erfahrung haben, schon viel, viel System eingerichtet haben, die sagen, hey, sie finden sich zurecht. Das ist tatsächlich machbar und genau kann ich selber gestalten und finde da meine Methoden und Funktionen, die ich in so einer Software brauche, selbstständig wieder.
Und sag mal, wenn ihr jetzt vorher schon so digital unterwegs wart und so wenig Präsenztermine gemacht habt, hat sich denn durch die Corona-Krise bei euch viel geändert? Und wenn ja, was ist das und was wird auch vielleicht sich perspektivisch noch verändern?
Es hat sich tatsächlich nicht ganz so viel verändert. Es hat sich eine Sache verändert, so positiv für mich als Gründer, ist, wir hatten früher immer schon sehr viel Telefonate und Teamview-Termine. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir komplett auf Videocalls umgestiegen sind. Das haben wir damals überlegt, wie schaffen wir das eigentlich mal oder wie können wir das mal machen, dass wir komplett auf Videocalls, dass es normal ist, weil ich möchte mich sehen und dann sehe ich auch die Mimik und solche Sachen dabei, dass es tatsächlich für unsere Kunden, Mitarbeiter und Mitarbeiter alle normal ist, dass ich einen Videocall habe und dass auch alle Termine, die offline sind, eigentlich mittlerweile parallel irgendwie gestreamt werden, weil irgendwie 1-2 Leute doch über die Fernseher mit dabei sind. Das hat sich zum Positiven geändert. Ich glaube, die persönlichen Meetings, die werden wir nie ganz abschaffen können und sind auch wichtig, vor allem wenn es größere Installationen sind, wie du vorhin sagtest. Da muss man sich sehen, muss sich mal treffen, muss auch mal vielleicht vor Ort irgendwie schauen, wie die arbeiten, wie die Prozesse da sind. Aber es ist ein sehr bewusster Akt, wo ich sage, okay, ich mache so einen Termin, weil wir uns bewusst sind, warum wir das machen. Und ich denke, das hat sich mehr geändert. Aber in dem klassischen Ausschreibungsprozess waren wir Gott sei Dank eh noch nicht drinnen und passt auch nicht zu unserem Mindset, dass wir sagen, wir sind eine Software, die man per Ausschreibung kauft. Das sind dann eher unsere Partner, die das machen, aber nicht wir.
Mhm. Dann, aber wenn ihr jetzt quasi so alte Hasen seid schon in dem Geschäft quasi des Digitalvertriebs oder des nicht präsenten Vertriebs, was sind denn so deine wichtigsten Tipps vielleicht, die du mitgeben kannst für Leute, die jetzt gerade dabei sind, umzustellen von klassischem B2B-Vertrieb eben auf Distanzvertrieb?
Ich glaube, wichtig ist natürlich, dass deine Zielgruppe mitmacht. Und da ist natürlich die Frage, was für eine Zielgruppe du hast. Also wir haben den Vorteil, dass wir für uns in unserem idealen Customer-Profil haben wir schon definiert, dass der modern ist, dass der offen ist, all diese ganzen Sachen dabei her. Und ich glaube, das muss man sich davor bewusst sein, wie die andere Person ist, was die da machen möchte, ob das überhaupt machbar ist. Ich habe letztens, wir haben auch eine POS-Bonds in der Software mit drinnen. Es gibt so ein neues Kassengesetz. Da müssen jetzt die Belege signiert werden. Da haben wir mit ein paar Partnern telefoniert. Das sind ganz andere Welten. Also da tust du dir schwer, dass die Leute eine Kamera öffnen und irgendwie mal irgendwie fröhlich was über den Bildschirm sagen, weil es einfach, das passt zu denen nicht. Aber es ist auch, glaube ich, auch wäre auch zu viel Anstrengung, wahrscheinlich die Leute umzupolen. Also da muss man sich schon ein bisschen natürlich auf die Prozesse von den Kunden darauf einigen, auch was für Tools die haben. Aber ich würde es einfach wirklich probieren. Und also meine Aussage war immer die davor schon, auch mit dem Teamführtermin, wie es davor bei uns immer hieß offiziell, du vergisst nach 15 Sekunden, wenn du einen Videocall mit Screensharing machst, dass du nicht nebeneinander hockst. Das fühlt sich wirklich genauso an. Also du musst halt Ruhe um dich schaffen, dass du da konzentriert mit deinem Gegenüber reden kannst, aber du konnektierst dich ziemlich schnell auch mit dem in seiner Gedankenwelt und redest vom Gleichen und verstehst dich, glaube ich, ganz gut. Also das ist für mich immer schon sehr positiv gewesen.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass die Abschlussquote eigentlich gleich ist, ja? Oder siehst du da große Unterschiede, wenn jetzt euer, sag mal, Head of Sales irgendwie einen Präsenztermin irgendwo hat, dass der höhere Erfolgschancen hat, wenn er vor Ort ist?
Ich würde sogar sagen, ist höher fast über die Ferne und auch schneller. Also unsere Sales-Zyklen gingen enorm runter, seitdem wir das so intensiver machen. Wir waren früher bei 100, 120 Tagen zum Teil. Das geht jetzt runter auf 20 bis 40 Tage. Wenn man einfach ein bisschen koordiniert, systematisch von Termin zu Termin, sich systematisch da durchackert und auch diese Bereitschaft auf beiden Seiten hat, lass uns jetzt versuchen, die Lösung zu finden, die dir hilft und stückchenweise vorangehen, weil es einfach dann einfach gemeinschaftliches Erarbeiten und Abarbeiten der Punkt ist, damit man am Schluss die Lösung sieht.
Ja, stark. Und sag mal, gibt es so wichtige Bausteine, die du empfehlen kannst in eurem Sales-Prozess? Also keine Ahnung, jetzt hast du gesagt, das ist größtenteils Inbound oder fast nur, ja. Mhm. Aber du hast jetzt gerade Teamviewer, ihr habt umgestellt auf Videocalls. Gibt es wichtige Dokumente, gibt es Videoanleitungen, gibt es irgendwelche anderen Tools, die du empfehlen kannst, wo du sagst, das sind nochmal Erfolgsbeispiele, die man oder, vielversprechende Tools, die man einsetzen sollte?
Bei uns ist es so, dass wir immer sehr, sehr individuell auf die Lösung, was der Kunde sucht, drauf eingehen und dann immer schon das Glück haben, dass wir eine Software verkaufen. Das heißt, wir zeigen ziemlich schnell in unserer Software eigentlich, wie es funktioniert. Mhm. Das heißt, da haben wir natürlich immer einen Vorteil. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich habe jetzt kein digitales Produkt oder ich habe eine Dienstleistung, muss ich natürlich ein bisschen mehr zeigen. Ist immer riskant. Also bei uns wirklich immer mehr, wir möchten mit dem Kunden reden, verstehen, und gar nicht zu viele PowerPoints den zeigen, weil ich bin selber ungeduldiger Entwickler, also ich habe auch verkauft, also mir macht das auch Spaß, aber ich gähn nach der zweiten Folie, schalte mein Hirn ab, wenn ich so Folien irgendwie bekomme irgendwo. Das ist nicht, was mich begeistert beim Kaufen, sondern ich möchte wirklich über meine Probleme und die Lösungsvorschläge reden, wie die funktionieren. Mhm. Es gibt jetzt ein paar Tools, die wir uns schon angeschaut haben, oder wir haben jetzt auch begonnen, nochmal in der Software bei uns mehr so Klickassistenten reinzubauen, Learning-Dashboard in die Software, wo man in der Software noch besser die Software zeigen kann. Ich weiß nicht, ob man sowas auch zum Teil bei anderen Dienstleistungen mit der Dienstleistung zeigen, wie ich es mache. Also einfach, das ist einfach spannendes. Der Präsentationsprozess muss halt spannend sein. So, ich glaube, da lieber wirklich mit dem Produkt, was man verkauft, glaube ich, das zeigen oder machen. Das ist, glaube ich, immer konkreter, weil dann weiß man, von was man spricht.
Mhm. Naja, ich frage ein bisschen deswegen auch, weil du ja nicht immer als Sales Manager mit einem Entscheider sprichst, ne? Und kann jetzt nur mutmaßen bei euch. Da ich habe gesehen, so die Lizenzen liegen irgendwo zwischen 65 und dann nochmal ab 150 Euro. Also kann man wahrscheinlich mutmaßen, dass die Größenordnung bei euch irgendwie so ab 5.000 Euro oder sowas im Jahr losgeht. Das sind also schon Tickets, wo wahrscheinlich dann hinterher auch, und das sind ja auch, es ist ja auch quasi ein Fundament des Unternehmens, so ein ERP-System mit den ganzen Funktionalitäten, die ihr bietet. Da muss ja der Entscheider irgendwann eingebunden werden. Deswegen frage ich, was muss man dem noch an die Hand geben? Kriegt der Aufzeichnung von euren Präsentationen oder?
Die sind tatsächlich bei uns meistens immer bei dem ersten und beim letzten Gespräch immer mit dabei, dass die auch ein bisschen mitschnuppern können. Was seid ihr denn für eine Firma in Augsburg? Wie motiviert macht ihr das? Was denke ich? Habe ich das Gefühl, dass ihr die richtige Lösung für mich seid, wenn ich mal Probleme habe, dass mir geholfen wird? Also ich glaube, da ist genauso dieser persönliche Kontakt gut mit dabei. Und vor allem, also bei uns sind die tatsächlich diese ganzen Entscheider meistens immer mit am Anfang, am Ende von den Terminreihen mit dabei.
Ja, super stark. Also wenn man das hinbekommt, ist das natürlich ein extremer Vorteil. Und wie ist das denn? Viele Vertriebler schwören ja auf Messen und die schwören auf das gemeinsame Abendessen, dann nochmal das Erlebnis abends an der Bar zusammen oder was weiß ich, was für Etablissements man sich da noch anguckt. Das fällt ja jetzt bei euch alles weg. Gibt es dann irgendwie ein Kompensationselement, was du siehst, oder lernt man sich einfach nur nicht so gut kennen?
Also unser ideales Customer-Profil, wir haben jetzt ziemlich stark geschärft. Das sagt auch sogar der, dass wir eigentlich uns idealerweise duzen können. Das heißt nicht, dass wir jetzt automatisch mit jedem Gespräch hier per Du reinfallen, aber eigentlich sagen wir, der sollte so zu uns auch passen sozusagen. Und wenn wir auch merken, der wäre nicht so vom Mindset her, dann würden wir ihm das auch sagen, dass wir, glaube ich, nicht meinen, weil du wirst da nur anecken in der Firma. Und ERP-Software, wie du vorhin sagtest, ist auch einfach ein bisschen, also sehr psychologisches Stückchen Software, sehr wichtige, kritische Software, die wo ich mich auch wirklich strategisch irgendwie überlege, was mache ich da rein. Wir haben uns tatsächlich letztes Jahr entschieden, dass wir keine Offline-Messen machen, also noch vor Corona-Zeiten, weil wir auch gesagt haben, das passt zu uns als Firma nicht und ist auch tatsächlich der Aufwand zu nutzen, steht nicht in dem Verhältnis mehr, wie es ist. Wir sind ein digitales Produkt. Wir haben auch eigentlich gesagt, wir machen dafür eine virtuelle Konferenz. Das war natürlich dann alles ein bisschen wieder hinfällig, weil alle begonnen haben natürlich virtuell die Sachen aufzuziehen. Was wir dann gemacht hatten, ist, dass wir gleich direkt im April hatten wir dann unsere Konferenz gemacht, weil wir hatten die eh schon quasi vorbereitet in der Schublade gewesen. Wir wollten eigentlich im Herbst machen, die erste virtuelle Konferenz für uns, und kam auch sehr gut an. Also wir sind da Gott sei Dank auch schon so ein bisschen mit dem richtigen Mindset gestartet, dass uns das nicht so... Und diese Mittagessen, wir kennen das Gott sei Dank gar nicht, drum wissen wir es gar nicht, ob es uns wirklich fehlt, oder Abendessen, was du gerade sagtest.
Na, klingt ja auch hocheffizient, ja. Und sag mal, dann gab es nochmal, da wollte ich nochmal die Brücke schlagen, den Moment, Frank Thelen hat euch entdeckt, ich folge jetzt mal den Anekdoten, die ich gelesen und gehört habe, und der musste sich ja euch verkaufen. Ist das richtig oder ist das einfach nur ein guter PR-Gag gewesen?
Nee, es war tatsächlich so. Also am Anfang haben mich die Kunden, also wir waren immer schon ziemlich, wir sind hier als Augsburg mehr Tech- und Produkt-driven. Also immer war wichtig, das Produkt muss funktionieren, gut sein, und die Kunden müssen happy sein. Erst dann reden wir weiter. Und erst wenn wir wissen, dass es funktioniert, dann können wir über den nächsten Schritt reden. Und das war eigentlich das, also wir waren ja selber früher Nutzer von der Software, darum wussten wir, wie schlecht es einem gehen kann, wenn es nicht gut läuft, als Firma sagen daher. Und mich haben am Anfang auch die Kunden immer geschimpft, es ist so schwer, euch zu kaufen, weil wir nicht auf Mitarbeiter waren, sage ich, ja, tut uns leid. Wir haben uns halt auf die Kunden gerade konzentriert, die in der Einrichtungsphase waren. Wenn was nicht gepasst hatte, wenn wir Kapazitäten hatten, haben wir die nächsten halt Kunden mit dazugenommen gehabt. Und uns war immer wichtig, dass der Kunde zufrieden ist. Und das haben wir eigentlich fest als Mindset mit drinnen. Und es war damals auch kein anderer Selektionsprozess beim Frank gewesen, gesagt, nee, jetzt warte auch erstmal ab. Erstens kommen die Kunden rein und auch warte mal ab, was die 4 Startups sagen. Ob die auch sagen, sind zufrieden und erzählen davon weiter. Da sagen, jo, das ist eine richtige Entscheidung gewesen. Und erst wenn die sagen, das passt, dann spricht man drüber weiter, weil davor reden wir eh bloß über ungelegte Eier. So ist unser Mindset sozusagen daher. Und dann sind die Firmen gelaufen und auch gut gelaufen. Und dann kam wieder so, wie es aussieht. Und wir sind immer schon mit dem Mindset herumgelaufen, dass wenn mal jemand kommt, der uns neben unserem Tech und Produkt, also im Bereich Marketing, Vertrieb, Businessaufbau irgendwie weiterhilft, da war uns noch ein bisschen eigentlich unabhängig, ob es jetzt ein Gründer ist oder wer dazu kommt, dass wir da offen sind, wenn da jemand mal kommt, zu sagen, okay, dann lass uns das machen, wenn es da zu komplett passt. Und da kam die Anfrage, dann haben wir ein halbes Jahr lang auch die Firmen versorgt und gesagt, nee, jetzt muss erstmal alles gut sein. Dann kam wieder die Anfrage, sagt, okay, die meinen es wirklich ernst und das passt auch ganz gut so zusammen vom Mindset her, vom Gedankengang. Die wissen, was da machbar ist und dann lass uns die Reise gemeinschaftlich weitermachen.
Die vier Unternehmen, von denen du sprichst, sind welche, sagen wir, aus dem Portfolio von Freigeist, unter anderem Little Lunch wahrscheinlich dann eben auch, ne? Oder?
Nee, genau, die waren es nicht, die waren noch in Generationen vor dem Ding. Das war auch so, was ich vorhin sagte, wir werden tatsächlich sehr stark von Partnern und Kunden weiterempfohlen. Es ist gut und nicht gut. Also es ist natürlich schon ein, wie du sagst, nicht skalierbarer Weg, aber eigentlich möchtest du irgendwann an den Moment kommen, wann du dass du auch selber dadurch organisch ein bisschen wächst und auch ein bisschen unabhängig bist von anderen Kanälen. Hat den Vorteil, dass wir jetzt für uns erst sozusagen das Marketing aufbauen können, so wie wir das machen möchten, skalierbar. Das heißt, wir können jetzt, ohne dass wir einen großen Druck dahinter haben, die Strukturen entsprechend aufbauen. Und das waren eben Firmen auch, die von haben wir dann nachher verfolgt. Das war irgendwie Pumperl Xund, Fit Taste, Three Bears und Luicellas Ice Cream. Und die waren auch so, von der eine Kunde kannte den Kunden, mit dem anderen, mit Fabian von Pumperl Xund, habe ich von einem Jahr schon mal telefoniert gehabt. Das hat sich so alles zusammengezogen, wo wir auch diesen Prozess gesehen hatten, wie uns eigentlich unsere Kunden jetzt auch typischerweise finden.
Nee, ich habe mich gerade noch gefragt, was, also der Frank hat ja so ein 10x-Mindset, ne? Und jetzt seid ihr noch nicht in dem skalierbaren, so im hochskalierbaren Bereich eigentlich. Wenn ihr mal dann abends geträumt habt zusammen, was von welchen Größenordnungen eures Unternehmens habt ihr denn da geträumt? Wo führt denn das Ganze mal hin?
Also es ist so, dass wir tatsächlich jetzt das letzte Jahr oder letzten zwei Jahre ist ja schon jetzt gemeinschaftliche Reise schon tatsächlich ziemlich stark vorankommen. Also wir haben jetzt gerade einen Faktor von 3, wie wir uns gerade immer innerhalb von 12 Monaten wachsen vom Revenue-Modell her, dass wir gerade schauen, dass wir unsere Prozesse noch schlanker bekommen, dass wir eigentlich mit so wenig wie möglich Personal eigentlich das Maximale aus so einer Self-Buy, Self-Onboarding-Lösung finden, die aber trotzdem auch für größere Firmen sehr gut geeignet ist. Und da sind wir dabei, also wir haben tatsächlich auch eine größere Vision noch vor uns und es soll jetzt nicht in Deutschland hier Schluss sein, sondern ein Stückchenweise dann weitergehen. Wir kriegen auch jetzt schon regelmäßig Anfragen von größeren Venture Capital Firmen oder wie man sie nennt, die uns jetzt schon regelmäßig ansprechen. Also wir haben da schon noch mehr Lust, mehr zu gestalten und zu formen zu dürfen in dieser Welt.
Super. Ja, du, dann viel Glück dafür. Also klingt auf jeden Fall mega spannend. Vielleicht nochmal abschließend die Frage, ihr sucht gerade Personal, hast du gesagt, und wer soll sich denn noch bei euch melden? Also was sucht ihr denn genau an Leuten und wer soll sich bei euch melden?
Genau, also natürlich immer alle die irgendwie mit ERP-System und SaaS und B2B und modern irgendwie sich berufen fühlen, aber ganz konkret suchen wir gerade einen Head of Marketing, der genau diese Marketing-Konzept mit uns erarbeitet, wie wir das eigentlich skalierbar machen möchten, mit Kampagnen, mit Community, mit Partnern. Und auf der anderen Seite brauchen wir einen Head of Finance, der uns an das ganze Controlling, unser Zahlenwerk einfach zusammenhält und auch Kommunikation entsprechend mit entsprechenden Stakeholdern bereithält und uns intern auch natürlich mit unserer Software, die wir auch wieder im Buchhaltungsbereich haben, auch am Schluss ein bisschen mitberaten kann sozusagen, weil er weiß, von was er da spricht in seinem Fachgebiet. Und idealerweise immer irgendwie Augsburger Einzugsgebiet, da möchten wir die besten und talentiertesten Leute in ihren Bereichen versuchen zu bekommen. München geht auch, also Zug ist, man fährt knapp eine halbe Stunde von Zug zu Zugendpunkt und vom Augsburger Hauptbahnhof braucht man auch bloß 5 Minuten zu uns zu Fuß oder 8 Minuten, wenn man ein bisschen schneller geht. Genau. Und das ist das, was wir gerade suchen.
Klasse, Benning. Du, vielen Dank, war hochspannend. Toi, toi, toi für die nächsten Schritte bei euch und auf bald hoffentlich.
Super,
stimmt. Ja? Danke dir. Danke dir, ne?
Ja.
Ja, das war also Benedikt Sauter von Xentral und wie gesagt, das war es auch für heute. Morgen geht es direkt weiter mit dem nächsten krassen Sales-Experten und zwar ist Jens Hutschenreuter bei uns von Sales Potentials und Jens hat also unglaublich viel Erfahrung, auch hat ein Riesenteam geleitet bei Groupon, hat sich selbstständig gemacht, hat verschiedene Projekte gestartet, berät unglaublich viele Startups, kennt also wirklich alle Sales-Kniffe von A bis Z und ja, wenn euch an eurem Umsatz gelegen ist, dann hört morgen wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, alles Gute und ja, kommt gut durch den Tag. Ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.